Makroskop Shorts. Neues aus der Wirtschaftspolitik. Eine Produktion des Verbands Forschender Pharmaunternehmen.
Ich bin Franziska Walser, ich begrüße Sie herzlich zur Juni-Ausgabe von Makroskop Shorts. Und mir gegenüber sitzt Klaus Michelsen, Chefökonom des Verbands Forschender Pharmaunternehmen. Hallo Klaus.
Hallo Franziska.
Wir besprechen hier einmal im Monat die wichtigsten wirtschaftspolitischen Themen, aber mal ein ganz anderes wichtiges Thema, Fußball-WM. Klaus, hast du schon deinen Schlafrhythmus umgestellt?
Nein, habe ich nicht. Tatsächlich bin ich bei Fußball nicht so enthusiastisch. Ich gucke mir gerne im Stadion Spiele an. Ja. Das ist dann aber auch mehr eine Sozialstudie, wo man sich dann anguckt, was drumherum passiert.
Ah, du guckst mir die Fans an.
Und kann mich dafür die Atmosphäre und alles drumherum sehr gut begeistern. Mhm. Dass ich mich da jetzt um jedes Spiel kümmern würde, das ist nicht der Fall.
Okay, hat dann Schlafpriorität.
Genau.
Okay.
Eine Meldung, die nachdenklich macht.
Die Pharmaindustrie macht ernst und streicht Investitionen. Eine Meldung aus der Wirtschaftswoche vom 3. Juni. Es geht um die Konzerne Eli Lilly und Boehringer Ingelheim, die beide angekündigt haben, Investitionen in Deutschland zu streichen. Klaus, jetzt ging es in der Medienresonanz. Da klang es so, als hätten sich die Konzerne so ein bisschen verabredet zu einem gemeinsamen Warnschuss an die Bundespolitik. Kann man das so lesen? Ist es reingelesen? Was sagst du?
Also das hat miteinander nicht viel zu tun, außer dass die Anlässe die ähnlichen sind. Also die Unternehmen stehen unter relativ hohem globalen Druck, das ist richtig. Die US-Politik spielt eine wichtige Rolle, das hatten wir ja auch schon mehrfach diskutiert. Also
Zölle und weiter, ja.
Auch die Preispolitik in den Vereinigten Staaten, auch die Frage, wie Investitionsanreize gewährt werden. Und wir haben in Europa noch keine Antwort darauf gefunden. Mhm. Und in Deutschland findet nun eine Gesundheitsreform statt, die im Prinzip das Gegenteil von dem tut, was man unter Standortstärkung verstehen kann. Und die Einschnitte, die die Branche und die Unternehmen dann verkraften müssen, sind erheblich. Und darauf gibt es Reaktionen. Das muss man unternehmerisch abfedern. Das sind jetzt Reaktionen, die wir aus den Unternehmen gesehen haben und die ein Warnsignal sind. Wir müssen hier schon zusehen, dass der Standort insgesamt gestärkt wird und nicht die Investitionen woanders hinfließen.
Lass uns mal sprechen über die Investitionen. Also Lilly hat angekündigt, bei einem Projekt in Alza in Nordrhein-Westfalen 50% der Investitionssumme zu streichen. Bei Boehringer geht es um 900 Millionen. Das heißt, das sind schon mehr als so kleinere Kursanpassungen. Das ist ein dickes Brett sozusagen.
Ja,
oder?
Das muss man mal ins Verhältnis setzen. Ja. Also die Branche investiert so zwischen 3 und 4 Milliarden Euro in Sachanlagen jährlich. Und wenn dann ein Unternehmen sagt, wir investieren 900 Millionen weniger, dann ist das knapp ein Viertel oder ein Fünftel dessen, was jährlich investiert wird, also substanziell. Da muss man schon drauf Acht geben. Und da muss man auch schon nochmal nachhaken, woran liegt das? Und wie kann man den Standort hier stärken, damit das eben anders entschieden wird? Mhm.
Wir müssen Schritt halten mit der Entwicklung in den USA und Asien. So hat der Deutschlandchef von Boehringer Ingelheim die Entscheidung begründet. Jetzt hast du USA gerade schon erwähnt. Vielleicht noch ein Wort zu Asien oder auch überhaupt dazu. Die Gemeinsamkeiten zwischen diesen beiden Firmen und deren Entscheidungen. Ne? Also die geben ja da eine Pressemitteilung raus, begründen das. Und da gibt es schon eine konsistente Argumentation, würdest du sagen?
Es gibt einen gleichen Rahmen und in dem bewegen sie sich. Und je nachdem, wie das Unternehmen nun entscheidet, also wir haben mit Boehringer Ingelheim in Deutschland und ein deutsches Unternehmen, was hier sehr stark am Standort investiert ist. Wir haben mit Eli Lilly ein stark international ausgerichtetes Unternehmen aus den USA, die einen Schwerpunkt woanders haben. Aber beide müssen natürlich auf die veränderte Weltlage reagieren. Und China ist ein wichtiger Faktor, den schieben wir immer gerne beiseite, weil wir, wenn wir über China sprechen, nach wie vor das Bild im Kopf haben, da kommen ganz viele Temu-Pakete her und da werden uns billige Waren geschickt.
Mhm. Aber da kommen auch hochwertige Arzneimittel her letztendlich.
Das ist der Punkt. Ja. Also China ist alles andere als ein schlafender Riese im Bereich der Life Sciences. Sie sind da mittlerweile enorm stark, auch ablesbar in Patenten beispielsweise, aber auch in der Frage, wie viele neue Präparate werden dort entwickelt und an den Markt gebracht. Also das ist ein enormer Wachstumsmarkt und da muss man eben zusehen, dass man dort auch stattfindet als Unternehmen, ja, das global agiert.
Da gehen dann die Investitionen hin.
Da muss man dann eben schauen, dass man sich auch in China positioniert und mit China auch Schritt hält. Das Zweite ist, die Vereinigten Staaten, hatte ich schon erwähnt, also die Zollpolitik ist etwas, was Exporte aus Deutschland in die Vereinigten Staaten teurer macht. Und dann kann man sich als Unternehmen entscheiden, investiere ich hier und nehme in Kauf, dass in den USA weniger Profite gemacht werden können oder die Ausfuhren weniger profitabel sind. Oder gehe ich in die USA und produziere dort und habe keine Zollbelastung. Da kann man jetzt als deutsche Politik auch drauf reagieren. Also man muss das nicht einfach so stehen lassen, sondern man kann jetzt beispielsweise in Deutschland an den Standortkosten arbeiten. Also die Ausfuhren wieder profitabel.
Dass die Medikamente billiger sind, dann kommt der Zoll drauf, aber dann ist es trotzdem noch sozusagen ein akzeptabler Preis in den USA. Das wäre dann der Mechanismus.
Das wäre ein Weg. Ne? Das würde nicht reichen, da nur alleine hier irgendwo an 2, 3 Kostenschrauben zu drehen. Aber dafür braucht man ein Standortpaket. Und gleichzeitig muss man eben auch im Blick behalten, dass die Vereinigten Staaten künftig Preisreferenzierungen vornehmen. Das heißt, sie koppeln ihre eigenen Arzneimittelpreise an die im Ausland und Deutschland ist ein ganz wichtiges Referenzland. Das heißt, jede Preisbewegung, die hier vollzogen wird, findet auch in den Vereinigten Staaten statt und der Markt in den Vereinigten Staaten ist ungefähr 12-mal so groß wie der deutsche Markt. Mhm. Das bedeutet, jeder Euro, der hier eingespart wird, entwertet die Ausfuhren aus Deutschland in einem erheblichen Umfang. Und auch das müssen die Unternehmen in ihrer Kalkulation berücksichtigen.
Das sind jetzt alles so Dinge, die auch eben die GKV-Reform berühren. Ne? Also die Rabatte, dieser Deutschland-Bonus, den es vielleicht geben soll. Jetzt ist ja so, dass am 12. Juni erst beraten wird im Bundestag. Mhm. Ne? Also so richtig ganz, ganz sicher weiß man es noch nicht. Also schüttet man da nicht das Investitionskind mit dem Bade aus oder ja.
Also es gibt ja dieses alte Strucksche Gesetz, das heißt, kein Gesetz geht aus dem Bundestag so raus, wie es reingegangen ist. Also es gibt eben ein sehr starkes, souveränes Parlament, was eben auch eine eigene Entscheidung trifft. Aber dass das Parlament einen kompletten Gesetzentwurf in diesem Umfang vollständig revidiert und neu schreibt, das ist auch noch nicht vorgekommen. Ja. Das heißt, man hat hier schon eben ein Signal, eine Weichenstellung, die man berücksichtigen muss. Und man kann eben auch nicht ständig darauf warten, man kann ja nicht bis Weihnachten darauf hoffen, dass sich hier noch irgendjemand neu entscheidet oder doch irgendwie andere Dinge tut. Man muss unternehmerisch Weichen stellen. Und
genau,
das sind jetzt
planen. Ne?
Genau. Und das muss jetzt muss jetzt gemacht werden. Und dann guckt man sich eben an, wo stehen wir. Und das Signal war jetzt kein besonders hoffnungsvolles für die Unternehmen.
Ja. Da nochmal kurz an der Stelle eine Empfehlung. Wir hatten ja den Tag der innovativen Gesundheitswirtschaft. Am 19. Mai waren wir beide, Klaus, ne? Haben eine Podcast-Sonderfolge aufgenommen, die man noch nachhören kann. Diese Ankündigung, die kam jetzt danach, aber ich glaube, in der Stimmung konnte man es da bei dem Tag der innovativen Gesundheitswirtschaft auch schon ein bisschen fühlen, ne, in die Richtung.
Absolut. Und die Probleme, die ich jetzt hier versucht habe, relativ sachlich zu skizzieren, die finden in den Unternehmen tagtäglich statt und die werden da tagtäglich diskutiert. Wir haben auch in den politischen Gesprächen das seit Monaten auch versucht zu adressieren und das Bewusstsein dafür zu schaffen, dass hier Dinge ins Rutschen geraten sind. Und der Eindruck, der sich da gerade in der Mitgliedschaft hier auch im Verband festigt, ist, man möchte da offensichtlich nicht drauf eingehen. Das sind dann die Reaktionen darauf, womit man dann eben auch umgehen muss.
Ja, also ganz kurz noch letzte Frage. Das heißt, diese 2 Ankündigungen werden möglicherweise nicht die letzten gewesen sein.
Kann da nichts vorgreifen oder auch nicht in die Unternehmen dann so genau hineinschauen. Aber jedes Unternehmen wird seine Berechnung machen. Roche hat beispielsweise heute vermeldet, sie werden an ihren Investitionsplänen in Europa und in Deutschland erstmal festhalten. Mhm. Es gibt eben auch andere Signale, aber es ist einfach momentan eine Situation, in der eben sehr viel überdacht wird. Und in den Situationen sollte man eher die Signale senden, kommt zu uns. Hier bekommt ihr verlässliche Rahmenbedingungen und nicht das Signal senden, also wir kümmern uns ehrlich gesagt nicht so sehr darum, wie sich die Welt um uns entwickelt. Wir tun hier unser eigenes. Also dieses isolierte Betrachten der Dinge ist ehrlich gesagt nicht mehr ganz so zeitgemäß.
Das Lexikon der Wirtschaft.
Wir hatten es hier lange nicht mehr, aber jetzt haben wir mal wieder einen Begriff, den wir genauer anschauen wollen, und zwar K wie konzertierte Aktion. Was ist denn damit gemeint im wirtschaftspolitischen Kontext, Klaus?
Ja, das hat eine lange Tradition. Die konzertierte Aktion geht zurück auf einen Wirtschaftsminister Karl Schiller, der einige Dinge angeschoben hat, die jemanden, der VWL studiert hat, häufiger mal begegnet sind. Eines davon ist die konzertierte Aktion. Es war eine Reaktion auf einen starken Inflationsdruck in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts. Und da wurde eben befürchtet, dass sich aus dieser, ja, dem Inflationsdruck, der aus der Ölpreiskrise kam, eine sogenannte Lohnpreisspirale entwickelt. Das heißt, in Erwartung höherer Inflation werden höhere Lohnabschlüsse erzielt, mhm, und die wiederum führen zu höheren Preisen an anderer Stelle. Und dann bewegt sich etwas aufwärts und man kriegt die Inflation nicht mehr in den Griff. Da hat man dann gesagt, wir möchten Arbeitgeber und Arbeitnehmer an einen Tisch holen. Und dann besprechen wir, wie wir eben moderate Lohnabschlüsse organisieren, die sowohl das Bedürfnis eines Inflationsausgleichs berücksichtigen, aber auch gleichzeitig eben im Blick behalten, dass wir Preisstabilität brauchen. Und mhm, daher kommt diese konzertierte Aktion. Ja. Die wird immer wieder dann bemüht, wenn die Dinge etwas schwieriger werden, also wenn man Konsens zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite herstellen muss.
1967 war das, dieser erste große Schulterschluss. Und dann, ich glaube zuletzt 2022, Olaf Scholz hat es gemacht, ne?
Genau, Olaf Scholz hatte das dann auch getan, hat dann eben alle eingeladen, da eben eine Reaktion zu organisieren, die den Energiepreisschock abfedert. Also das, was wir infolge des Kriegs, des Kriegs in der Ukraine erlebt haben, dass die Preise so enorm hochgegangen sind, wir Inflationsraten von zeitweise fast 10% gesehen haben, dass man da eben genauso reagiert, also Instrumente findet, die eben die Kaufkraft wiederherstellen, also die Lohnstärke wiederherstellen, aber gleichzeitig eben verhindern, dass man in diese Lohnpreisspirale abdriftet. Mhm. So, man kann das jetzt zu unterschiedlichen Anlässen verwenden. Es gab auch andere Bemühungen. Gerd Schröder war da nicht so erfolgreich, als er das mal versucht hatte.
Ja, also nicht jede konzertierte Aktion ist ein Erfolg.
Genau, ja. Da gab es dann großen Widerstand, auch die Agenda-Reformen, die da angestrebt wurden. Jetzt haben wir wieder eine konzertierte Aktion.
Deswegen sprechen wir nämlich drüber, weil es diese Woche eine gibt.
Genau, am Mittwoch findet es statt und da sind wieder Arbeitgeberverbände und Arbeitnehmer, also die Gewerkschaften, eingeladen und sie sollen über die großen Themen, die dieses Land bewegen, sprechen. Da geht es um Steuerpolitik, da geht es um Sozialpolitik, also die Frage, wie kriegt man die Sozialkassen reformiert, Rente, Pflege, Gesundheit, aber auch in der Arbeitslosenversicherung, wie kriegt man da die Dinge sortiert. Es soll um Bürokratieabbau gehen, es soll um verschiedene andere Dinge gehen, die den Standort stärken im Bereich der steuerlichen Wettbewerbsfähigkeit. Das ist ein ziemlicher Rundumschlag.
Klingt so. Die haben die nur einen Tag? Nee.
Ja, sie haben sich noch nicht mal einen Tag genommen. Also mir scheint es ein sehr ambitioniertes Programm zu sein. Und aus meiner Sicht kann das eigentlich auch nur ein Auftakt für solches Gespräch sein. Denn die Vorstellung, dass man das eben so in einem Handstreich mal eben löst, das ist schon ziemlich ambitioniert.
Ja, aber trotzdem interessant, ne? Dass man so ein Instrument hat, was wirklich Jahrzehnte alt ist, politisch sozusagen, und was aber jetzt vielleicht ja auch ganz gut passt so in unsere heutige Zeit, wo man immer sagt, die Gesellschaft ist gespalten, die Einzelinteressen werden immer so laut,
ja,
dass man da einfach so ein, okay, jetzt mal alle an einen Tisch.
Absolut, und ich glaube, die größte Herausforderung ist momentan überhaupt Reformbereitschaft herzustellen. Also wir müssen Veränderungsbereitschaft in einer alternden Gesellschaft herstellen und das ist gar nicht so einfach.
Weil alte Leute automatisch starrsinnig werden, meinst du?
Na, das ist jetzt vielleicht sozusagen die persönliche Beobachtung im Umfeld, aber nein, es geht ja auch darum, dass eben die Leute ihr Leben gelebt haben und damit rechnen, dass ihr Lebensabend vielleicht schöner wird und dass man den eben genießen kann. Und sie haben sehr dafür Planungen gemacht. Und da eben auch zu sagen, ja, wir verändern das jetzt und wir müssen hier jetzt nochmal eine Bewegung reinkriegen, scheitert häufig daran, dass man persönlich nachvollziehbar andere Ideen hatte von dem, was man so tun möchte. Und diese Reformwille ist an vielen Stellen zu schwach ausgeprägt, zu viele einzelne Interessen werden immer wieder nach vorne gestellt. Zu wenig wird in dem System oder in einer, sagen wir mal, sozialen oder sozial optimierenden Dimension gedacht. Und das ist etwas, wo so eine konzertierte Aktion helfen kann, vielleicht auch Konsens herzustellen.
Ja, werden wir beobachten.
Die Schlagzeile des Monats.
Sperrung in Bonn, kein Einzelfall, Deutschlands schlimmste Bröckelbrücken. Das ist eine Schlagzeile aus der Bild-Zeitung vom 5. Juni. Da geht es um die Autobahnbrücke Bonn-Nord. Die führt über den Rhein, ist jetzt wegen statischer Schäden erstmal geschlossen, was ein gewaltiges Verkehrschaos in der Region nach sich zieht. Klaus, gesperrte Bröckelbrücken, die gibt es ja nicht nur in Bonn, die gibt es auch bei der Berliner Ringbahn. 2024 ist die Carola-Brücke in Dresden eingestürzt. Ganz schön auffällige Häufung, könnte man sagen, ne?
Ja, das ist eine Häufung. Das begegnet uns immer wieder in Wiesbaden, zwischen Wiesbaden und Mainz. Eine Brücke, die wichtig ist und dann auch nicht mehr funktioniert hat. Also wir haben an verschiedenen Stellen Herausforderungen in der Infrastruktur. Und jetzt passiert das eben, dass man tatsächlich die Dinge nicht mehr benutzen kann. Wir haben gerade in diesem Fall schon seit fast 20 Jahren den Befund, dass diese Brücke saniert werden muss.
Genau, und es war dann immer okay, dann dürfen keine großen Laster mehr drüber fahren. Man hat es so langsam runtergefahren, aber hat halt nie was gemacht letztendlich.
Genau, und diese gerade die Rheinbrücken sind, da gibt es nicht so viele davon. Und das ist jetzt, kann ich berichten, mein Bruder wohnt in Bonn und er berichtet mir ganz lebhaft davon, wie das Leben in Bonn quasi im wörtlichsten Sinne zum Stillstand gekommen ist. Und das ist etwas, wo man eben in der Infrastruktur jahrzehntelang auf Verschleiß gefahren hat. Man kann das statistisch auch ablesen. Also man kann ausrechnen, wie viel die rechnerischen Entwertungen der Infrastruktur sind, also Abschreibungen letztlich, den Investitionen gegenüberstellen. Und wir haben seit dem Jahrtausendwechsel eigentlich konsequent negative Investitionen gehabt. Wir haben also mehr verschlissen, als investiert wurde. Und das hat am Anfang niemand bemerkt, weil die Dinge funktionieren ja noch. Und irgendwann bricht es zusammen und dann stehen alle da und denken sich, huch, wie konnte denn das passieren?
Ja. Genau, weil es gab ja auch zum Beispiel 2022, Bundesverkehrsministerium hat ein Brückenmodernisierungsprogramm aufgesetzt. Ne? Das hat der Bundesrechnungshof festgestellt, da wurde aber auch zu wenig ausgegeben. Also es ist ein sehr chronisches, gleichzeitig sehr altbekanntes Problem. Ne? Und es gab ja schon 2022 vom Bundesverkehrsministerium ein Brückenmodernisierungsprogramm. Jetzt hat der Bundesrechnungshof im April festgestellt, dass die Umsetzung Rückstand ist. Also was ist denn jetzt aber genau der Grund? Also ich verstehe dieses, okay, es sieht alles gut aus, müssen wir nicht machen, kann man ja noch drüber fahren. Aber gleichzeitig hat man diese Zahlenebene und die Zahlenebene ist bekannt. Also ist es Geldmangel? Ist es, weiß ich nicht, Augen zu und durch? Also was ist es denn dann genau?
Also es ist in vielen Fällen Geldmangel, aber der Geldmangel ist nicht automatisch, weil wir nicht genug Geld hätten, sondern weil wir andere Prioritäten setzen. Und dann entscheiden, gut, dann ist jetzt, bevor diese Brücke saniert wird, erstmal noch was anderes dran oder wir haben jetzt dann doch vielleicht nicht die Mittel, wir wollen vielleicht doch lieber einen im konsumtiven Bereich mehr ausgeben. Also man hat so immer so diese Tendenz, Investitionen zu verschleppen, weil es geht ja noch. Und dann ist das eine. Das andere ist, wir haben auch so eine Tendenz, Dinge auch zu intensiv zu planen. Also auch diese ganzen Bauvorhaben und bis die dann tatsächlich ins Rollen kommen, brauchen enorm langen Vorlauf.
Man hat diesen Befund, der Brücke geht es nicht gut, aber keiner will ran, weil sie wissen, okay, da hole ich mir ein Riesenprojekt an Bord.
Absolut.
So, diese Angst davor dann letztendlich.
Auch, gerade bei Autobahnbrücken, da muss man ja dann auch in Kauf nehmen, dass das enorme Auswirkungen auf das Verkehrssystem hat. Und wenn man dann jetzt sieht, was in Bonn los ist, kann man verstehen, dass man sich da auch vielleicht davor scheut, dann so ein Sanierungsvorhaben anzufassen.
Ja, wobei man es letztendlich ja jetzt länger hat. Ne? Also das weiß man gar nicht, ob die jemals wieder aufmachen kann. Brückenneubau 12 bis 15 Jahre oder sowas. Ne? Also die...
Ja. Ja, ja.
Letztendliche Konsequenz ist dann eigentlich die schlimmere sogar.
Das ist dann teurer und man erlebt dann so, wie man das so schön sagt, auch Kipppunkte, wo dann eben eine Infrastruktur nicht wiederhergestellt werden kann. Und das ist jetzt anscheinend hier der Fall. Das hat man auch in Berlin gesehen. Diese Ringbahnbrücke, die da dann auch nicht mehr befahrbar war, wurde dann in der Nacht- und Nebelaktion abgerissen und es wird jetzt ganz schnell neu gebaut. Das ist auch eine Mammutaufgabe. Dann geht es plötzlich auch manchmal schnell. Yeah. Ja? Also man kann es dann auch. Was jetzt spannend ist, ist eigentlich die Frage, wie schnell wird dieses Infrastruktur-Sondervermögen jetzt eingesetzt werden können. Da gab es auch schon jetzt Hinweise, die sagen, naja, wir müssten jetzt rein rechnerisch, damit wir dieses Infrastrukturvermögen ausgeben, auch so 800 Großprojekte pro Jahr durchführen.
Ja, da kommt ja so eine Brücke ganz gelegen.
Da kommt sie ganz gelegen, aber dann wurde auch der Hinweis gegeben, das ist ja auch ein bisschen unrealistisch, diese hohe Zahl da eben durchzuziehen, weil es einfach große Projekte sind.
Man braucht die Manpower dahinter, und die Arbeitskräfte.
Und da kommt dieses Planungsbeschleunigungsgesetz ins Spiel, das man letztes Jahr beschlossen hat, wo man dann eben versucht hat, auch die Dinge einfach zu beschleunigen und zu vereinfachen. Ich glaube, da ist der Schlüssel. Wir müssen an der Stelle einfach ein bisschen agiler werden.
Ja, danke für die Einschätzung, Klaus. Gutes Schlusswort. Wir hören uns im Juni wieder mit den monatlichen Makroskop-Shorts. Dazwischen triffst du dich nochmal mit meinem Kollegen Philipp Eins. Was habt ihr da für einen Schwerpunkt im Juni gesetzt?
Ja, wir wollen uns an der Rentenreformdebatte etwas beteiligen. Also die Frage, können wir länger arbeiten und wie viel gesünder sind wir eigentlich geworden? Also können wir tatsächlich länger arbeiten, steht im Fokus. Und da haben wir ganz spannende Zahlen, die eben zeigen, dass man da durchaus gesündere Jahre jetzt hat. Und diese Idee, die man schon vor einigen Jahren in das Rentensystem eingearbeitet hat, nämlich die Lebensarbeitszeit auch an die Lebenserwartung zu verbinden, das scheint nicht ganz völlig der verkehrte Weg zu sein, sondern da an der Stelle kann man durchaus nochmal nachdenken, wie man das zusammenbindet. Hat volkswirtschaftliche Erträge, wenn man länger arbeitet und wenn man gesünder ist, dann ist das ja vielleicht auch für alle was Schönes, weil man tut ja dann doch auch ganz gerne ein paar Dinge.
Ja, genau, und bleibt nicht so, wird nicht so starrsinnig im
so
Alter. Die Podcasts des VfA gibt es auf den gängigen Podcast-Plattformen zum Nachhören, Abonnieren und Weiterempfehlen. Ich bin Franziska Walser, danke fürs Zuhören und bis bald.
Sie hörten Makroskop Shorts, ein Podcast des Verbands Forschender Pharmaunternehmen. Kennen Sie unseren Newsletter Makroskop Pharma? Abonnieren Sie den monatlichen Economic Policy Brief, kostenfrei unter www.vfa.de.